Internationales Literaturfestival Berlin. Radio 3, das Festivalradio. Mit Łukasz Tomaszewski.
Schönen guten Abend am zweiten Tag unseres Festivalradios live im Haus der Berliner Festspiele hier zur 25. Ausgabe des Internationalen Literaturfestivals. Es gibt Buchpremieren, Lesungen, Paneldiskussionen. Wir von Radio 3 sind heute und auch in der kommenden Woche immer zwischen 18:30 und 19 Uhr dabei. Und ich stehe jetzt hier im Foyer und freue mich total, dass mein erster Gast hier Platz genommen hat, nämlich Leif Rand. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Hier auf dem Festival präsentierst du ja erstmals deinen neuen Roman Let's Talk About Feelings. Da geht es um Marian, der ist Anfang 40 und hat gerade seine Mutter verloren. Sie war ein bekanntes Model und im Roman geht es ja sehr viel und sehr detailliert vor allem um Mode und Design. Denn Marian ist Besitzer einer Boutique in Berlin und sieht alles so ein bisschen durch die Fashionbrille. Nimm uns mal so ein bisschen mit in diese Boutique, den Canting Beach Store in Schöneberg. Was für Mode wird da verkauft und wer sind so die Kunden und Kundinnen?
Na, muss ich vorstellen, der Canting Beach Store ist so in der Nähe vom Kleistpark, stelle ich mir vor, aber ein bisschen in einer abgelegenen Straße. Man muss wissen, dass er da ist, also es ist nicht einschlägig Laufpublikum. Und es hängen immer relativ wenige Sachen da und die sind gemischt mit, das sind Designstücke aus international eingekauft, aber auch abseitige Vintage-Stücke, die Marin woanders gefunden hat. Deshalb gibt es eine wahnsinnig große Preisrange. Es gibt irgendwie Stücke, die kosten vielleicht 25 Euro und Dinge, die kosten 900 Euro. Mhm. Und die hängen direkt nebeneinander, aber es ist alles so handverlesen vom Boutique-Kurator Marian.
Und der Protagonist Marian, der beginnt ja einen neuen Lebensabschnitt. Also erstmals ist er eigentlich in Trauer eben nach dem Verlust seiner Mutter, aber es entwickelt sich ja eigentlich ein Jahr, in dem nicht die Trauer dominiert und im Mittelpunkt steht, sondern auch so eine Art Neuanfang, Aufbruch. Er reist nach Japan, entwickelt ein neues Konzept auch so ein bisschen für seinen Store. Will der Roman an dieser Stelle vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung oder auch Perspektive aufzeigen für jung gebliebene Middle-Ager?
Ja, ich glaube schon, dass es ein relativ gut gelauntes Buch geworden ist im Endeffekt, obwohl es ein sehr melancholisches Thema hat, nämlich den Abschied von der eigenen Mutter. Aber Marian nimmt das als Chance wahr. Einerseits ist es eine Mischung aus Fluchtbewegung, aber auch die Hinwendung zu der Frage, wie kann er sich neu aufstellen, denn so wie es gerade läuft, geht es eigentlich nicht weiter, weil der Store war teilweise finanziert von der Dauerüberweisung der Mutter. Die fällt weg. Und eigentlich verkauft er zu wenig mit diesem idealistischen Boutique-Konzept, das er seit 7 Jahren fährt.
Dein Buch wurde breit besprochen, überall, Zeit online, Spiegel online. Manche Kritikerinnen und Kritiker in den Feuilletons werfen dir so ein bisschen vor, dass trotz des Buchtitels sozusagen die Charaktere ein bisschen als gefühlsmäßig ein bisschen oberflächlich dargestellt werden. Da wird sich dann halt eher Gedanken gemacht darüber, ob Social-Media-Posts jetzt gut ausfallen, Bewertungen, ob man einen Daumen für eine Message bekommen hat, ob man gerade jemanden umarmen möchte oder doch lieber nicht. Es fehlt manchen so ein bisschen die starke Konfliktlinie in unserer ja doch sehr politisierten Gegenwart der Polykrise. Wie gehst du um mit dieser Kritik?
Ach, die hat schon seine Berechtigung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so die Frage, wenn man sich eine Komödie anschaut und dann darüber klagt, dass es kein Actionfilm geworden ist, kann man auch machen, aber es ist ein bisschen Kritik nicht unbedingt an dem Text, der da vor Ihnen liegt, sondern daran, was der Text nicht ist. Und insofern, das finde ich dann immer so semi-produktiv, beziehungsweise auch einfach am Text vorbeilesen und den dafür kritisieren, dass man nicht bekommt, was man erwartet. Dass das dann nur inspiriert mich jetzt nicht.
Heute Abend bei der Buchpräsentation sitzt du ja mit Hengame Yokefi Barach auf der Bühne, eine Person, die durch ihre extrem kritischen Kolumnen ja auch mit bekannt geworden ist, aber auch durch ihre sehr starke linke Analyse des Lebens in einer postmigrantischen Gesellschaft. Dürfen wir uns da auf eine kontroverse Diskussion freuen heute Abend?
Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich schätze Hengames Arbeit sehr und ich habe auch das Gefühl, dass Hengame meine Arbeit auch mag und wir uns sonderbarerweise ganz gut verstehen und ich glaube, wir haben dann gemeinsame Themen, über die wir reden können. Vielleicht streiten wir auch, aber ich rechne nicht mit Streit, ehrlich gesagt.
Ja, und Hengame steht hier vor dem Tisch und hat hier einmal über die Schulter schon mal gelächelt. Von daher wird es sicherlich eine gute Veranstaltung, die in 2 Stunden beginnt.
Nee, eigentlich in
30 Minuten, Entschuldigung. Ja. In 25 Minuten, deshalb lasse ich dich jetzt auch in Ruhe. Du brauchst ein bisschen Zeit, um dich zurückzuziehen, dich frisch zu machen. Und ich wünsche natürlich allen, die hier sind und gleich live dabei sein werden, ganz viel Spaß bei dieser Veranstaltung. Und für alle Kurzentschlossenen an den Radios, die Buchpremiere zu Let's Talk About Feelings, wie gesagt, beginnt in einer halben Stunde auf der großen Bühne hier im Haus der Berliner Festspiele. Und wir melden uns schon gleich zurück mit einem Interview mit der argentinischen Autorin Samantha Schweblin. Radio 3 ist hier mit dem Festivalradio aus dem Haus der Berliner Festspiele. Willkommen zurück. In unser mobiles Pop-Up-Studio ist die argentinische Autorin Samantha Schweblin gekommen. Sie wird ihr gerade erschienenes Buch Das gute Übel vorstellen im Gespräch mit Juan S. Guse. Bienvenida, señora Schweblin.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Gracias. Frau Schweblin, Sie kommen aus Buenos Aires, leben und schreiben aber in Berlin. Damit sind Sie eine von mehreren spanischsprachigen AutorInnen in diesem Jahr hier auf dem Festival, die im nicht spanischsprachigen Ausland leben. Welche Unterschiede macht das eigentlich aus? Sie sagen ja selber, ich setze mich an die Tastatur und bin im Kopf sofort in Argentinien.
Sí, así es cuando me considero una autora argentina escribiendo desde afuera, ¿no? Ojalá con esa distancia que da vivir lejos. Y como decís, en cuanto pongo las manos en el teclado, me siento ahí y ese es mi mundo y ese es el espacio que me gusta habitar, pensar y sobre el cual escribir. Pero claro, también hay primero, ruidos en el lenguaje, porque mi español se va manchando de otros españoles, entonces esa herramienta que uso para escribir empieza a transformarse en algo que puede ser un poco hasta engañoso a veces, ¿no? Porque yo no quisiera sonar poco natural para mis lectores argentinos, y eso se va deformando. Y también hay algo que va, no sabría bien cómo explicarlo, pero hay algo de la realidad de vivir en Berlín, que va atacando de manera un poco abstracta la supuesta realidad de lo que es escribir en Argentina. No sé cuánto eso impacta, cuánto crece, cuánto es ruido o cuánto es algo nuevo y interesante que aporta. Es un interrogante.
Pero puede ser también un desarrollo, ¿no?
Un desafío.
Sí.
Sobre todo un desafío. Pero por sobre todo lo que me vuelve esa sensación es un bicho todavía aún más hiperatento sobre lo que escribo, ¿no?
Samantha Schweblin sagt hier, sie ist definitiv eine argentinische Schriftstellerin, die in Berlin lebt und nicht mittlerweile eine Berliner Schriftstellerin. Sie setzt sich an die Tastatur und ist mit dem Kopf sofort in Argentinien. Und sie sagt, naja, was ändert das, wenn man eigentlich in Berlin lebt oder nicht in Argentinien? Erstens ist es die Veränderung der eigenen Sprache, des Spanischen, was sich vermischt mit anderen Akzenten von anderen Latino-Communities. Und zweitens, sagt sie, ist natürlich Berlin mit seiner kulturellen Prägung auch eine Herausforderung vielleicht und auch eine kleine Gefahr, dass die eigene Feder sich vielleicht auch verändert in eine Richtung, die dann vielleicht nicht mehr sozusagen mit der ursprünglichen argentinischen Feder so viel wieder zu tun hat. Also fassen wir es zusammen, eine Herausforderung natürlich, aber auch eine Gefahr und es kann ein bisschen verwischen, die eigene Sprache. Sie reisen sehr viel zwischen Berlin, Barcelona und Buenos Aires und in Ihrem neuen Erzählband El Buen Mal, das gute Übel, spielen Häuser wieder eine sehr große Rolle in der Geschichte. Zum Beispiel die Frau von Atlantide. Erzählen Sie uns davon, wie Sie unterschiedliche Häuser in ja, Ihre inneren Geheimnisse, wie diese Sie inspirieren beim Schreiben. Ich habe gehört, Sie schauen sich gerne mal Hausapotheken an, bei Freunden zum Beispiel zu Hause.
Bueno, hay algo rígido para mí en las casas en las que vivimos que no tienen nada que ver con cómo respiran nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas, ¿no? Creo que no nos damos cuenta, pero estamos todo el tiempo chocando con esas paredes que no se mueven en 30, 40 años a veces. Y entonces hay un juego en mis personajes, muchas veces necesitan salir de esos espacios rígidos, esas casas inamovibles, para encontrar como movimientos más flexibles con los cuales encontrar la solución a los problemas que les están pasando, ¿no? O sea que las casas tienen mucha presencia, pero también es más lo que pasa por fuera de las casas que dentro de las casas.
Sie sagt eigentlich, für die Handlung ist das, ja, das draußen, das aus den Häusern rausgehen, wichtiger als die Handlung, die sich in den Häusern abspielen. Und sie sagt, dass sie die Häuser oft als so eine Art Korsett wahrnimmt, die ihre Protagonisten auch ein bisschen einsperrt, vielleicht so ein bisschen wie ein Gefängnis, weil diese Wände, die seit 40, 50 Jahren existieren und sich nicht bewegt haben, etwas Rigides darstellen und sie nimmt gerne sozusagen dieses stilistische Mittel des Hauses und spielt damit. Und
esto que me preguntaba sobre el botiquín, hay que, bueno, tienen que tener mucho cuidado los berlineses también, porque yo insto a mis alumnos, y tengo muchos alumnos acá en Berlín, a que cuando sea que vayan a la casa de algún conocido, pidan ir al baño y les abran los botiquines. Creo que si uno corre el espejo y mira con atención lo que hay detrás de los espejos de las personas, entiende una verdad que está conectada con nuestra propia verdad.
Wow. Ich habe sie gefragt nach einer kleinen Geschichte, die ich über sie gehört habe. Und zwar hat sie die Angewohnheit, bei Freunden im Medizinschränkchen rumzustöbern und das einfach aufzumachen ohne ihr Wissen und da ein bisschen rumzuspionieren. Und sie sagte, ja, ich habe auch sehr viele Literaturstudenten, auch hier in Berlin. Und diese Literaturstudenten, die halte ich dazu an, dass sie dasselbe tun, dass sie auch in die Bäder ihrer Gäste schleichen und in die Medizinkästchen schauen. Denn dort verbergen sich die Geheimnisse, die wahren Geheimnisse der Gastgeber. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Das gute Übel, 6 Geschichten. Erzählt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven von ganz unterschiedlichen Figuren. Und die Anfangsgeschichte Willkommen im Club, Bienvenido a la Comunidad, sollte ursprünglich El Buen Mal, das gute Übel, heißen. Die Idee zu diesen Geschichten formte also die anderen. Also die Geschichte, die Idee zu der ersten Geschichte formte die anderen. So, die Idee, dass wir unsere Ängste oder auch die vorgeformten Ideen von der Welt eigentlich negative Einflüsse nutzen können, zum Guten umkehren können. Das sagten Sie neulich in meinem Interview. Wie meinen Sie das?
Bueno, estaba muy atenta mientras escribía estos cuentos a algo que ya todos sabemos, que es hasta qué punto estamos limitados y empujados por las fuerzas fuerzas que tienen que ver con las ideas que tenemos sobre el mundo, que no son el mundo, los mandatos que heredamos, los miedos con los que vivimos. Todas estas cosas generan inercias en nosotros que de alguna manera nos cosifican, nos alejan de quienes realmente somos, nos hacen daño. Y la pregunta que apareció con ese primer cuento del que estás hablando es, ok, si todas estas son las fuerzas que nos limitan. ¿Hay una fuerza capaz de despabilarnos y de obligarnos a prestar nuevamente atención y elegir qué es lo que realmente queremos hacer? Y me pareció, el cuento vino con la respuesta, y era la idea de la energía del buen mal. Mm. Es ese mal que irrumpe pero de pronto te deja mejor parado.
Que quizás también despierta.
Exacto, despierta y obliga a prestar atención.
Also Samantha Schweblin erzählt das Konzept von ihrem neuen Erzählband. Das gute Übel, was ist das gute Übel? Sie sagt, naja, ich erzähle eigentlich in diesen Geschichten, es sind oft ein bisschen abgründige Geschichten, ehrlich gesagt, von versuchten Suiziden, von wirklich ernsthaften Krankheiten, von Unfällen und so weiter und so fort. Und aber auch von inneren Ängsten, die wir haben, von dem Bild, was wir uns von der Welt, ja, ausdenken, aber so ist die Welt nicht, sagt sie. Und oftmals hemmen uns diese Ängste. Und sie wollte eigentlich diesen Punkt entdecken, was muss passieren, damit wir durch negative Erlebnisse eigentlich so eine Art positiven Geist erwecken, der uns dann wieder umkehrt. In der ersten Erzählung ist es zum Beispiel ein gescheiterter Suizid, nachdem eben die Frau, die sich zu suizidieren versucht, irgendwie merkt, nein, ich muss einen anderen Weg einschlagen in meinem Leben. Sie wird irgendwie erweckt und geht an einem anderen Punkt weiter. Naja, wenn Sie das interessiert, wie es weitergehen kann, in 6 unterschiedlichen Geschichten, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall sehr das Buch von Samantha Schweblin, Das gute Übel. Samantha Schweblin in Radio 3 hier im Festival Radio, heute Abend auf der Bühne im Haus der Berliner Festspiele. Wir sind gleich zurück für Sie, dann spreche ich mit dem tansanisch-britischen Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger Abdul Razak Gurnah. Muchísimas gracias por la visita en el estudio de Radio 3. Gracias, Samantha.
Muchísimas gracias a ustedes.
Radio 3 ist hier und wer als weißer Europäer Abdul Razak Gurnah liest, der begreift die eigene Provinzialität. Das schreibt die Wochenzeitung Die Zeit über den tansanisch-britischen Literaturnobelpreisträger von 2021. Es ist mir eine Ehre, ihn hier zu haben. Hello, Mr. Abdul Razak Gurnah. Welcome to Radio 3.
Hello, nice to be here.
Mr. Gurnah, let me just briefly introduce you to our listeners. Abdul Razak Gurnah ist 1948 in Sansibar geboren und vor über 50 Jahren von Tansania nach Großbritannien ausgewandert. Dort hat er als Professor britische und postkoloniale Literatur gelehrt. Er hat 10 Romane geschrieben und ein immer wiederkehrendes Thema, das ist die postkoloniale Struktur in seinen Büchern. So auch in seinem neuesten Roman Diebstahl, der gerade erst erschienen ist. Ich werde Herrn Gurnah bitten, uns einen der 3 jungen Protagonisten seines Buches näher zu bringen. Den Diener Badar, der bezichtigt wird im Plot, ein Dieb zu sein, obwohl er das gar nicht ist. Sein Vater hat dagegen tatsächlich die Familie, in der Badar arbeitet, dient, früher mal bestohlen. Aber Badar kennt seinen Vater gar nicht. Also eine total komplexe Figur, muss man sagen.
It's not really complex. It's just we meet the boy when he's young, 13 or 14, that kind of thing. He's taken out of school and he's made a servant. We know already that he's an orphan. And that the people he's living with, that he was living with as if they were his family, are foster parents, not his real parents. So in other words, he knows very little about himself. And we know very little about him, except that we are then engaged in a kind of collaboration, if you like. Mm-hmm. That as he discovers what, you know, what lies behind his circumstances, then we do as well. Mm-hmm. So it's not so much that what we discover is complex. It's just that we learn it at the same time as him.
Ja, wir lernen ihn kennen während des Verlaufs des Romans, sagt Abdul Razak Gurnah hier. Er wächst bei Pflegeeltern auf, er kennt seine eigenen Eltern nicht. Und während er sozusagen dient in dieser Familie, lernen wir diese Persönlichkeit von Badar immer besser kennen. Und er sagt, so komplex ist es gar nicht. Es dauert halt einfach ein bisschen lange, weil wir Badar halt auch relativ lange begleiten in dem Buch. Es ist eine sehr spannende Zeit, in der die Handlung spielt. denn es ist das bereits unabhängige Tansania in den 60er bis 90er Jahren. Das Land entwickelt sich wirtschaftlich gerade und auch die Tourismusbranche erlebt einen Boom. Doch hier lauern auch Gefahren in Form einer britischen Entwicklungshelferin. Denn sie verdreht unserem zweiten Protagonisten den Kopf, nämlich Karim. Der ist eigentlich vergeben und muss Geld für sein Neugeborenes ranschaffen. Das ist dann aber der eigentliche Diebstahl. Um zum Titel des Romans zurückzukommen. Die Entwicklungshelferin, die kommt und reißt sich eigentlich den Ehemann, das Familienglück, die Zukunft einfach unter den Nagel.
Ja, yeah, well, so there are different kinds of thefts, of course. There are physical thefts, unjustly accused, of course, but the accusation of theft, or you mentioned that Badr's father was probably correctly accused of theft. But there are also metaphorical thefts. There are thefts of a different kind. Theft of Badr's life, perhaps, his boyhood. He's taken out of school, denied possibilities. Or Raya, Karim's mother, who's forced into marriage, and her youth is stolen from her. And, of course, Fawzia's family being, you know, broken by somebody who is not even aware or cares that this is a result of her enjoying herself or being self-indulgent and just having a bit of an adventure. Mm-hmm. So there are different kinds of thefts.
Ja, der Autor sagt hier gerade, dass es eigentlich ganz unterschiedliche Arten des Diebstahls gibt in diesem Buch. Und zwar auch ganz viel im übertragenen Sinne. Es geht nicht nur um das Wegnehmen von Dingen, sondern es geht halt auch um das Berauben zum Beispiel einer Kindheit, wie in Badars Beispiel, oder wie das Berauben des Ehemanns, wie in Karims Beispiel, oder auch das Berauben der weiblichen Unabhängigkeit. Also es geht sozusagen um eine breite Palette, eine breite Interpretation von Diebstahl. So it's a very broad, very wide interpretation of theft, right?
Yeah, there are also larger thefts, of course. And those larger thefts would include the way that, well, the hotel is somebody else's house, which has been taken over by the state. Mm. We might say colonialism is a kind of theft. Mm. Now, your question earlier was about the NGO. And my point is not so much to be critical of what NGOs do, or to say that all kind of development work is bad, but really to focus more on what, because it isn't all bad, some of it is very important and necessary, and people are very grateful for various things, medical projects or educational projects or something of this kind. But it's more in this novel, more the interest is more on what happens to the people who are living there when they are, when there is this intrusion from outside. That's where the interest really is. It's not really intending to offer a critique of development work. Of course, some development workers are, you know, kind of self-indulgent and silly like these ones, but this is not to say the whole project is like this.
Er unterstreicht hier nochmal, dass er mit dem Buch natürlich nicht die Entwicklungshilfe per se kritisieren möchte. Er sagt halt einfach, es gibt natürlich vernünftige Entwicklungshilfeprojekte, aber es gibt halt auch Menschen, die sich dadurch profilieren wollen und als Entwicklungshelfer so eine Art, ja, vielleicht Helikoptergen haben und sagt halt, man muss halt auch aus der Perspektive der Menschen gucken, die in einem Land, in diesem Fall halt Tansania, in einem sich entwickelnden Land leben und wie ihre Berührung zu den sogenannten Entwicklungshelfern ist. Ich würde Herrn Abdulrazak Gurnah gerne mehr zu seinem minimalistischen, nüchternen, straighten Schreibstil befragen. Seine Figuren sind nie heldenhaft. Die haben meist auch, ja, eine schlechte, auch eine dunkle Charaktereigenschaft. Will er uns Lesern dadurch eigentlich mehr Selbstbestimmung geben, ob wir uns mit ihnen identifizieren oder auch eben nicht, oder einfach nur unterstreichen, dass unsere Welt eben nicht nur gut und böse, schwarz und weiß aufteilbar ist?
Well, there's certainly the case that many of the people that we know, most of the encounters we have in life, are not straightforward. So, of course, they're probably evil people, people who do horrible acts, and you know, against children or against people, murders and whatever, or even less gruesome stuff than that. You know, so it's not as if there isn't badness in human society, but the majority of the people are not straightforwardly this or that. They're capable of kindness, they're also capable of cruelty. And even when they're cruel, sometimes the cruelty is not straightforward. So to understand this is not so much to be forgiving or something like that in some kind of benign way, but to understand that our relationships, our relations with each other are complicated. And we constantly have to take one step there and then think, is this the right one? And then make sure that we're not, you know, kind of overstepping, if you like, into other people's kindnesses or emotions or whatever. I think knowing this or feeling this is really what I'm getting at. Rather than trying to say there is good and bad in all of us, it's just that things are complicated and you've got to be aware. Sometimes acts of cruelty are done without meaning to be cruel. And understanding and caution is what might prevent those kinds of, accidents, shall we call it?
Ich fasse es kurz zusammen. Ich glaube, die meisten von Ihnen haben es verstanden. Natürlich ist nichts schwarz und weiß, gut und böse. Die Schattierungen der menschlichen Psyche, des Charakters, haben sehr viele Grautöne. Und Abdulrazak Gurnah sagt hier, er versucht halt menschliche Beziehungen zu beschreiben in seinen Büchern. Und er sagt, manchmal kommt es sogar zu schrecklichen Verbrechen, zu Gewalttaten, die aber in einer bestimmten Situation passiert sind und die nicht nur eben als rein böse Tat interpretiert werden können. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Also eine Lebensweisheit natürlich, nichts ist schwarz und weiß. Morgen sitzen Sie um 20 Uhr hier im Haus der Berliner Festspiele mit der deutsch-britischen Autorin Sharon Dodua-Attu auf der Bühne. Es geht um die Kunst des Schreibens. Welche neuen Perspektiven bringt eigentlich diese jüngere postkoloniale Generation von Autorinnen und Autoren ein?
I don't suppose you can describe it as new, different. I'm not sure that writing works in sort of generations that kind of reject the other, that what precedes or something like that. But as a new way of looking, always. It doesn't even need a generation. Every new writer brings a new way of looking. What is interesting now, not only in the case of Sharon, is that there are so many women writers, youngish, compared to me, a lot of people are younger. So youngish or young, writers are coming through and doing really good work and making their presence felt, speaking clearly and well and so on. And she's part of that phenomenon, if you like. This is something new. If you look at the writing from Africa of, shall we say, up to about 1980 or so, it will be the odd woman writer that you'll find there amongst that group of quite talented African writers. Now there's a multitude of them. So I think that's wonderful.
Also er sagt hier, der Generationsunterschied ist gar nicht so sehr das Ding zwischen ihm und Sharon morgen auf der Bühne um 20 Uhr hier im auf dem ILB. Er sagt, der große Unterschied ist eigentlich mehr das Geschlecht, denn sie ist eine tolle weibliche junge Autorin, die sich mit postkolonialen Themen auseinandersetzt. Und er sagt, in den 80ern war das total die Ausnahme. Und heutzutage gibt es einfach total viele spannende junge Autorinnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. So, unsere Zeit ist leider um. Our time is over. Thank you for your time, Mr. Abdulrazak Gurnah. Danke für den Studiobesuch. Auch ich verabschiede mich mit diesem Gespräch und empfehle Ihnen morgen hinzugehen zur Lesung und zur Diskussion von Abdulrazak Gurnah hier im Haus der Berliner Festspiele um 20 Uhr. Wir sind am Dienstag um 18.30 Uhr wieder für Sie da mit dem Radio 3 Festival Radio live vom Internationalen Literaturfestival in Berlin. Ich bin Łukasz Tomaszewski und sage ciao und goodbye.
Thank you.